dann aber doch schon passiert. Der Spielplan für die neue Saison ist veröffentlicht. Darüber sprechen wir natürlich heute in dieser Episode. Wie immer an den Mikros in Berlin Felix und in Münster sitzt Christian. Hello.
Ja, guten Abend nach Berlin und ja, an alle Hörer da draußen.
An die angeschlossenen Funkhäuser, wie es so schön heißt.
Genau.
Ja, der Spielplan ist veröffentlicht worden. Man hätte irgendwie vielleicht mal ein paar Tage durchschnaufen können, aber irgendwie wirft dann die neue Saison doch schon den ersten kleinen Schatten voraus. Darüber müssen wir natürlich sprechen und ja, in dieser Episode auch dabei ein Blick auf das Vorbereitungsprogramm von Arsenal, das Anfang Juli startet, wenn auch die Spieler dann wieder ins Training einsteigen. Und wir hatten ja in der letzten Episode schon versprochen, dass wir nochmal einen gesonderten Blick auf die Jugend bei Arsenal werfen. Welchen Spielern trauen wir den Durchbruch dann doch zu, in der neuen Saison eine gewichtigere Rolle zu spielen? Und dazu natürlich ja alle Transfergerüchte, Gossip, was sich so in den letzten Tagen dann doch angesammelt hat. Ja, Christian, ich habe gehört, du warst über Pfingsten Achterbahn fahren. Bleiben wir doch ganz kurz bei Kolossos im Heidepark. Wenn du unsere bisherigen Transferbemühungen mal zusammenfassen würdest, wo befinden wir uns da auf der Achterbahn?
Also wenn man es halt so vom Erschreckensfaktor sehen würde, dann in dem Moment, wo das Ding nach unten saust aus 60 Meter Höhe.
Wir sind im freien Fall.
Wir sind definitiv fast im freien Fall, gefühlt zumindest. Naja, es ist schon in gewisser Weise ein Tiefpunkt. Insofern, wenn man betrachtet, dass wir natürlich wieder mit vielen Namen in Verbindung gebracht werden, aber so wie es halt über die letzten Jahre halt auch schon immer bekannt war, ja, nichts wirklich dann finalisiert wird, relativ zügig, wenn man halt auch mal auf andere Teams guckt, die halt Verstärkungen schon präsentieren. Es ist natürlich noch ein bisschen zu gehen bis Mitte August, aber trotzdem sollte man mal so langsam in die Puschen kommen, wie es so schön heißt, und da vielleicht auch mal die Zeichen richtig setzen. Die Vorbereitung, du hast es gerade angesprochen, beginnt ja auch schon in nicht so
langer Zeit. Naja, in 3 Wochen.
Genau, und du musst halt eigentlich, insbesondere halt bei dem USA-Trip, der ja auch ansteht, eigentlich die Spieler, auch die neuen Verpflichtungen, die musst du halt dabei haben, um sie halt in den Kader, in dein System zu integrieren. Und deshalb, ja, freier Fall trifft es vielleicht gar nicht so verkehrt.
Ja, bis jetzt zumindest. Ne? Wie gesagt, es ist noch ein bisschen hin. Aber ja, wie so häufig kommen wir nur sehr mühselig in dieses Transferfenster rein. Ja, man hat auch irgendwie den Eindruck, keiner weiß so richtig, wer das Sagen hat. Ich habe immerhin den Eindruck, dass der Verein, wer auch immer das dann genau ist, sich zumindest darüber im Klaren ist, das, was passieren muss. Und man hat offensichtlich auch die nostalgischen oder neuralgischen Positionen so ein bisschen identifiziert, aber so richtig was Handfestes hat sich leider noch nicht ergeben. Dafür haben wir aber was Handfestes in Sachen Spielplan. Vielleicht blicken wir im ersten Teil der Episode kurz darauf. Der ist am Donnerstag veröffentlicht worden. Ein paar Neuerungen gibt es, die ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel, dass der erste Spieltag schon fix terminiert wurde mit TV-Übertragung. Das war mir so nicht bekannt. Und ja, die Winterbreak ist jetzt auf den Februar gelegt worden. Ansonsten, ja, das altbewährte und altbekannte Prozedere, Spiele sind veröffentlicht. Man kann gucken, an welchen Wochenenden wir gegen wen spielen. Und genaue TV-Terminierung dann für den ersten Schwung an Spielen Anfang Juli. Ja, was sagen wir zum Spielplan für 2019-2020?
Also grundsätzlich spielen wir wieder gegen jede Mannschaft
zweimal. Ich sag's ja, wir spielen zweimal gegen jede Mannschaft.
Aber Scherz beiseite. Ja, der Start ist, also sag mal, er hätte leichter sein können. Ist jetzt aber auch nicht so krass wie im letzten Jahr, finde ich. Also der dicke Brocken, den man halt am Start halt zu befürchten hat, ist natürlich dadurch eingetreten, dass wir Liverpool und Tottenham innerhalb von einer Woche spielen. Einmal auswärts in Liverpool und gegen Tottenham zu Hause am 3. sowie am 4. Spieltag. Dafür haben wir die ersten beiden Spiele, Newcastle auswärts und Burnley zu Hause. Zwei Spiele, die man, wenn man ja gut eingestellt ist, gut mit einem guten Schwung in die Saison kommt, durchaus mit Punkten abschließen kann. Also im Gegensatz zum letzten Jahr dann nicht zwingend mit 0 Punkten rausgehen muss und dann halt komplett hinten dran ist. Ja, Januar, Dezember, also ist auch so ein neuralgischer Punkt in dem Spielplan. Da haben wir am 28. Dezember Chelsea zu Hause, am 1. Januar United zu Hause und dann am
Gegen Man
22.
City und
Januar.
Everton noch im Dezember und Januar.
Genau, also es ist da schon sehr gedrubbelt. Dafür haben wir zum Beispiel aber das letzte Heimspiel diesmal letzte Spiel der Saison diesmal ein Heimspiel gegen Watford. Also es sind verschiedenste Punkte in der Saison, wo man sagen kann, gut, da kannst du halt Weichen stellen, da kannst du direkt gute Punkte machen gegen direkte Konkurrenten. Aber so oder so müssen wir halt gucken, mit dem Ziel in die Champions League zurückzukommen. Ja, konstant über die Saison natürlich zu punkten und nicht uns zu fixieren auf irgendwelche genauen Teile in der Saison, weil du, glaube ich, auf die ganze Saison betrachtet nicht vorhersehen kannst, in welcher Form und welchem Lauf du dich gerade da befindest und welche Verletzungssorgen du hast, wie sich der Kader darstellt. Das sind alles Punkte, ich glaube, die sind so variabel, dass du selbst, wenn du auf diesen Spielplan guckst, nicht wirklich sagen kannst, das ist ein einfacher Lauf und das ist halt ein schwerer Lauf.
Aber auch der April hat es durchaus in sich mit Wolves, Leicester, Liverpool und Spurs unter anderem. Und du hast gerade schon gesagt, das letzte Spiel ist zu Hause gegen Watford und davor bei Aston Villa. Und das erste Mal gegen Aufsteiger spielen wir eben gegen Villa am 21. September zu Hause.
Ja,
North London
da werde ich hinfliegen, ja.
Derbys am 31. August, wie schon angekündigt, und Rückspiel am 25. April 2020 dann, an dem Tag, wo Arsenal vor nicht allzu langer Zeit auch mal eine Meisterschaft an der White Hart Lane festgemacht hat. War auch ein 25. April.
Tatsache.
Ja,
Hätte ich jetzt nicht gewusst aus dem Kopf, aber das
wird
ist nicht
wahrscheinlich
verkehrt.
diesmal nicht der Fall sein. Und ja, nach der Europa League haben wir immerhin vier Heimspiele, darunter einmal gegen Man City. Und nur zwei Auswärtsspiele. Also nach den 6 Spieltagen in der Gruppenphase Europa League müssen wir dann immerhin in 4 Fällen nicht noch irgendwo auswärts hinreisen. Das ist ja schon mal ein kleinerer Vorteil im Vergleich zur letzten Saison. Ja, also Sonntag, 11. August um 15 Uhr ist schon fix terminiert. Auswärts bei Newcastle starten wir dann in die neue Saison, die am Freitagabend mit Liverpool gegen Norwich eröffnet wird.
Ja, es ist mein Geburtstag am 11., von daher, der Sieg ist drin.
Der Sieg ist möglich zumindest. Ja, sonst noch irgendwas in Sachen Spielplan?
Nö, also wie gesagt, Aston Villa am 21. September ist dann mein erstes Date mit dem Emirates in der kommenden Saison. Ja, also von daher schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, was noch zu ergänzen vielleicht wäre es, die meisten dürften es mitbekommen haben, dass Sky ab der neuen Saison die Premier League für 3 Jahre überträgt. Die haben auch schon verkündet, dass sie am ersten Wochenende dann 6 Spiele zeigen, eben zu jeder Anschlusszeit ein Spiel, wobei eben noch festgelegt werden muss, von den Samstag 16 Uhr Spielen, da glaube ich kein Top-6-Team dabei ist, welches die Premier League dann eben auswählt. Aber es gibt dann zu jeder Anschlusszeit eben ein Spiel. Also werden wir auch zu sehen sein und ja, wie eigentlich schon angekündigt, wenn man halt Premier League gucken will, braucht man ein Sky Sport Abo. Das bedeutet entweder das normale Abo abschließen für ein Jahr oder über dieses System Sky Ticket sich eben monatliche Tickets holen für das Sky Sport Programm. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Ob es da irgendwie besondere Rabatte gibt oder keine Ahnung, weiß ich jetzt auch noch nicht, ist auch noch nicht hinlänglich bekannt und ja, wie genau das Übertragungskonzept aussieht, auch noch nicht. Ich habe gesehen, dass Mitte Juli schon die Barclays Asia Trophy übertragen wird. Die 4 Spiele, da steigt Sky mit 10-minütiger Vorberichterstattung ein. Mehr ist aber jetzt für die Liga auch noch nicht bekannt.
Und diese Tickets, Monatstickets für das Sportpaket liegen momentan, hattest du, glaube ich, mal gesagt, bei 10 Euro,
Ja,
ne?
aber normalerweise sind die deutlich teurer. Das ist halt gerade wieder Aktionswochen oder Aktionsmonate sozusagen.
Was aber bedeuten würde, wenn es zumindest bei diesem System der Buchung bleibt, jetzt mal preisunabhängig, könnte man dieses Sportpaket, wenn man nur daran interessiert wäre, über dieses System halt buchen.
Genau, von August bis Mai auch nur. Also du würdest dir Juni und Juli zumindest sparen. Das sind nämlich monatlich kündbar, die Tickets.
Genau, also weil wir, heute hattest du mir das ja auch schon kurz eben geschrieben. Ich hatte das halt einmal auch auf die Facebook-Seite gebracht, einfach zur Info. Und da dann halt nochmal kurz ein paar Rückfragen auftauchten, was denn jetzt mit DAZN und englischem Fußball ist. Also für alle, die es halt wirklich nicht mitbekommen haben, der Rest, also außer der Premier League, sprich, was die erste Liga betrifft, den League Cup, den FA Cup und was
Community Shield.
Community Shield und was die unteren Ligen, also sprich Championship betrifft, bleibt weiter bei DAZN. Das heißt, neben dem ganzen anderen, was sie halt an internationalem Fußball auch noch zeigen, Europa League halt auch, Champions League, Spanische Liga, Italienische Liga, was der Geier alles, bleibt alles wie gewohnt da. Also das DAZN-Abo halt deswegen jetzt in den Wind zu schießen, ist leider auch keine Möglichkeit, um Geld zu sparen, weil wir dann natürlich auch bei der Europa League, bei FA Cup und League Cup also da auch noch quasi Möglichkeiten haben, dann Arsenal zu sehen oder allgemein halt den englischen Fußball zu verfolgen. Man muss halt jetzt mal gucken, wie gerade schon erläutert, wie entwickelt sich halt da die Preisstruktur? Gibt es da gegebenenfalls irgendwelche Lockangebote? Das haben wir halt für euch weiter im Auge. Und sobald es da etwas gibt, werden wir es natürlich auch über die Kanäle teilen und kommunizieren, sodass ihr halt dann da schauen könnt, wie stellt ihr euch halt für die nächste Saison auf, weil das auch bei uns selbst halt noch nicht wirklich klar ist, wie wir das halt gestalten. Klar kann halt nur sein, für die rechte Periode, ich glaube, die ist 3 Jahre oder wie lange sie
Ja.
ist, kein Arsenal mehr in der Liga zu gucken, ist halt auch nicht wirklich eine Option.
Das ist keine Lösung. Ja, der Nachteil bei, zumindest bei diesem Sky-Ticket, das habe ich jetzt aber noch nicht hundertprozentig verifizieren können, aber bei mir klappt es zumindest nicht, dass ich es auf dem Fernseher, also Sky-Ticket kann ich nicht auf dem Fernseher gucken, weil ich noch kein Smart TV habe und ich mir auch jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ob alle Smart TVs die Sky-Ticket-App haben. Das heißt, man müsste das dann eben übers iPad gucken und nur übers iPad, weil bei Sky ist so ist, dass man mit dem iPad das nicht an den Fernseher anschließen kann, wie es zum Beispiel bei DAZN geht. Das ist natürlich alles nicht ideal. Muss man halt mal gucken, wie da die Lage ist. Sky hat zumindest angekündigt, dass sie irgendwie spätestens Ende Juli, Anfang August nochmal genauere Informationen zur Übertragung bekannt geben. Bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und das Übertragungsschema ist aber klar, dass zu jeder Anschlusszeit ein Spiel übertragen wird. Das ist fix.
Genau,
Gut,
super.
dann
Hätten wir das abgefrühstückt?
genau, bleiben wir aber bei Termin und werfen wir vielleicht einen Blick ganz kurz auf die Testspiele, die anstehen. Ich habe ja schon gesagt, Anfang Juli ist Trainingsstart. Und es geht direkt los dann mit dem ersten Testspiel am 6. Juli bei Borehamwood, Klassiker sozusagen. Da dürfte jetzt noch nicht so viel an ja, erste Mannschaft auflaufen, weil ja, ein paar Trainingstage da bis dahin erst absolviert wurden und etliche Spieler ja auch bei Turnieren sind, sei es Copa America, sei es U21 EM. Und dann hat es Christian vorhin schon gesagt, gehen wir auf USA-Reise. Spielen am 15. Juli bei den Colorado Rapids. Dann am 17. Juli gegen Bayern in Los Angeles müsste es, glaube ich, sein. 20. Juli gegen die Fiorentina in Charlotte, North Carolina. Und fliegen dann weiter nach Washington DC, um gegen Real Madrid zu spielen. Also straffes Programm, 4 Spiele innerhalb von 8 Tagen, in unterschiedlichen Zeitzonen auch noch. 28. Juli ist dann gegen Lyon, Emirates Cup. Wir bleiben bei französischen Gegnern am 31. Juli dann bei Angers, in der Ligue 1 auch und 4. August wahrscheinlich beim FC Barcelona dann unser letztes Testspiel, bevor es dann eben am 11. August zu Newcastle geht. Ja, 4. August bei Barcelona, da würde man wahrscheinlich dann doch schon die erste Elf erwarten im ja, engeren und weiteren Sinne. Relativ straffes Programm, kurze Vorbereitungszeit, eigentlich auch nur so gute 4, 5 Wochen, weil die Saison auch wieder relativ früh losgeht. Gut, wir haben ja zum Glück ein bisschen Zeit, bis die Europa League startet, Mitte September. Von daher kann man sich bis dahin zumindest ganz auf die Liga konzentrieren, dürfen aber natürlich auch nicht übersehen, dass wir relativ viele Spiele abgegeben haben, noch keine neuen haben und eben einige Spieler auch unterwegs sind bei den Turnieren, zum Beispiel Torreira für Uruguay bei der Copa America. Und damit sind wir eigentlich beim nächsten Themenschwerpunkt. Exzellent, wie ich das hier wieder überleite. Reece Nelson und Christian Bielik, die sind nämlich bei der U21-Europameisterschaft in Italien dabei. Womit wir beim nächsten Themenschwerpunkt wären, nämlich, wir haben es ja nochmal angekündigt, wir wollten nochmal ein wenig auf die Jugend blicken. Ja, Christian, in Anbetracht des ja, sozusagen wenig üppigen Transferbudgets, wie viel Jugend wird Arsenal in der neuen Saison haben?
Ja,
Gute Frage, ne?
also ja, es ist wirklich sehr schwer zu beantworten, weil ja, diese Summe 40 Millionen Pfund Transferbudget ja weder bestätigt noch verneint worden ist, sodass man irgendwie gefühlt davon ausgehen muss, dass sie sich in dem Bereich bewegt. Dann ist halt die Frage, wie viel kann ich durch Verkäufe noch generieren, sodass ich dann halt noch ein bisschen größeren Spielraum habe. Wen gebe ich alles ab? Ist ja auch so ein Thema, weil du kannst halt schlichtweg nicht alle abgeben. Und ich glaube, das sind halt diese Faktoren, die halt bestimmen, wie viel muss ich halt auf die Jugend setzen. Und nicht nur möchte ich, sondern muss ich im Endeffekt halt dann tun, weil ich ja keine anderen Optionen habe. Ich glaube, es macht halt nur Sinn, den Jugendbereich dort nach vorne zu bringen, wo du Spieler hast, die wirklich Potenzial haben für die erste Mannschaft, die dort mithalten können, die halt auch schon da reingeschnuppert haben. Das sind für mich halt ganz klar Spieler wie Reece Nelson, wie Smith Rowe, wie, ja, kann man, Maitland Niles kann man eigentlich schon nicht mehr
Ja,
als
ist zwar
Jugendspieler
noch
bezeichnen.
Jugend, aber nicht in der
Ja,
Kategorie, in die wir besprechen wollen.
der ist halt schon drin. Und persönlich mein ganz heißer Tipp ist Joe Willock, weil ich glaube, dass er einer sein kann, der in dieser Saison bedingt durch diese Konstellation, glaube ich, einen ganz großen Schritt machen kann. Er ist ja im Europa League-Finale schon für Mesut Özil eingewechselt worden, was meiner Meinung nach schon ein sehr richtungsweisender Wechsel war von Emery. Und er hat es dann auch wirklich gut gemacht. Das muss man halt dazu auch noch sagen. Und auch in den Spielen in der Europa League, die er bestritten hat in der letzten Saison, war er auch schon wirklich immer einer der besten Akteure auf dem Platz. Also von daher glaube ich, das sind halt so die Spieler, wo man gucken muss. Das wäre dann halt schon ein großer Anteil. Die Frage ist halt, wie machen wir es im Transferfenster, wie viel dann halt auch von denen als regelmäßige Starter oder halt eben Kaderspieler mit reinkommen. Aber wenn wir die Spieler einbinden könnten, fände ich das durchaus nicht tragisch, wenn es halt nicht so ist, dass wir alleine nur auf alle Jugendspieler setzen müssen, weil ich glaube, dass es ein bisschen viel verlangt wäre, das Gewicht Champions League Quali schaffen zu müssen, dann durchaus zu schwer wiegen könnte.
Gut, aber wir können ja davon ausgehen, dass in der Europa League und auch im Ligapokal sicherlich sowieso der Jugendanteil höher sein wird als in der Premier League. Ich denke, in der Premier League wird in der ersten Elf, vorausgesetzt, wir kriegen jetzt keinen völligen Aderlass mehr und werden uns zumindest einigermaßen mit halbwegs etablierten Spielern verpflichten, die eben startbereit sind für die Premier League. Denke ich, dürfte es eher auf Bankspieler hinauslaufen. Und da denke ich auch, dass qua Vorerfahrung Nelson und Smith Rowe eigentlich die beiden sind, denen man es am ehesten zutrauen würde, vielleicht auch mal eingewechselt zu werden. Startelf glaube ich jetzt eben nicht. Und da muss man halt eben gucken. Ich glaube, es wird eine Strategie sein, durchaus über die Europa League und auch über den Ligapokal, die immer mehr ein bisschen an die erste Elf ranführen. Und dann denke ich auch, dass Nelson, Smith Rowe und Willock die drei sind, dem am ehesten vielleicht den Sprung jetzt zutrauen würde, in die, ja, zumindest regelmäßig im erweiterten Kader zu stehen. Ich denke, darf man auch nicht zu viel erwarten. Deswegen ist es, glaube ich, auch übertrieben zu sagen, die Jugend wäre jetzt irgendwie die Lösung für unsere Budgetprobleme, weil da fehlt einfach auch noch die Erfahrung, so eine Premier League-Saison in Gänze zu bestreiten. Von daher denke ich, muss man sie langsam ranführen. Ich glaube, das könnte eben diese Saison für einige ausgewählte Spieler dann auch Ja, zumindest es passieren. Was ist denn mit solchen Spielern wie, ja gut, ein Kettier ist eigentlich sozusagen derjenige, der, ja, wo man nicht so richtig weiß, wohin geht die Reise, aber was ist denn mit so Spielern wie Bilic und auch, dürfen wir nicht vergessen, Callum Chambers, der zurückkommt in der neuen Saison jetzt von seinem Leihgeschäft Fulham, weil wir reden bei der Jugend ganz häufig eben über offensive Spieler, dürfen aber eben nicht übersehen, dass wir ja auch defensiv Bedarf haben. Und Bilic und Chambers wären ja eigentlich zwei, die man damals geholt hat für ja Innenverteidigung.
Ja, definitiv richtig. Bei Chambers kann man halt nicht wirklich in diesem Bereich Jugend zählen, also
Nee,
auch wenn er
natürlich
noch
nicht, aber ich meine,
nicht
so,
ist.
also alt ist er ja auch noch nicht.
Nee, genau. Ich glaube, bei Chambers scheiden sich, glaube ich, so ein bisschen die Geister mit der Überlegung, gebe ich ihn ab, versuche ich quasi mein augenscheinliches Defensivproblem mit ihm zu lösen.
Er hat ja noch 800 Jahre Vertrag nach 3000 Vertragsverlängerungen.
Ja, gefühlt schon. Also, wenn man ihn verkaufen wollen würde, wäre es halt möglich, dann sicherlich einen Preis zu generieren. Nur das Problem ist ja halt auch, wir wollen viele abgeben und müssen halt natürlich auch schauen, dass wir halt noch überspitzt gesagt 11 Spieler auf den Platz kriegen. Du kannst halt nicht einen Komplett-Austausch vornehmen. Dafür sind die finanziellen Mittel nicht da, à la Real Madrid, was die halt eben gerade machen. Und auch nicht die Struktur. Also du musst schon sehen, dass du irgendwie das ausbalancierst. Und bei einem Chambers stellt sich halt die Frage, kann der halt unter Emery nochmal den Schritt machen? Kann der sich entwickeln? Ein Holding zum Beispiel hat den Schritt ja auch nach vorne gemacht, bevor er seine Verletzung dann hatte. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ist halt nur die Frage, könnte Chambers vielleicht so ein bisschen ja, Generierung von Cashflow halt so zum Opfer fallen. Das wäre halt vielleicht so eine Maßnahme. Bei Bielik, sage ich ganz offen, weiß ich wirklich nicht. Also so wie ich es halt verfolgt habe, während seines Leihgeschäftes hat er dort einen guten Ball gespielt. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Hat da wirklich auch eine führende Rolle übernommen. Ja, nimmst du ihn mit in den Kader im defensiven Mittelfeld, wo er auch teilweise spielt, passt da eigentlich zumindest nach dem noch momentan vorhandenen Kader nicht wirklich irgendwo rein. Im Abwehrbereich kannst du ihn natürlich dann bringen. Musst natürlich schauen, gibst du beispielsweise Koscielny ab,
Zusammen
gibst du
mit
Musiala.
Hummels bei Dortmund nächste Saison.
Ja, sehr wahrscheinlich. Also sieht so aus, ne? Gibst du hoffentlich Mustafi ab? Dann können sich halt Türen öffnen. Ich glaube, das ist momentan halt so ein Schwebezustand, also ein ungesunder Schwebezustand, in dem du halt das eine von dem anderen abhängig machst und somit halt irgendwie dich selber blockierst. Und wenn du nicht anfängst, da jetzt irgendwie in einen Rhythmus zu kommen, dass du halt siehst, wo ist meine Kaderstruktur, wo habe ich jetzt Lücken, wo kann ich vielleicht noch auffüllen, dann kannst du solche Entscheidungen natürlich auch schwerlich treffen. Du wirst sie vielleicht vorher, so hoffe ich das zumindest, in der Vereinsführung oder in der Planung, die man sich dort gemacht hat, schon irgendwie in eine Art Planspiel halt vorangetrieben haben. Nur gehören natürlich auch immer entsprechende Verpflichtungen dazu, die ja nicht immer reibungslos und einfach vonstatten gehen. Ja, es ist schwer. Und wenn man halt auch guckt, um welche Spieler im Defensivbereich halt alles mit uns in Verbindung gebracht werden, sieht man ja auch, dass man halt da auch viel holen will. Wo sich dann daraus auch wieder jetzt bezogen auf Bielik die Frage stellt, wenn man ihn jetzt zurückholt vom Leihgeschäft, will man ihn überhaupt noch oder will man ihn halt weiter quasi rauspushen dann? Bei ihm ganz schwer. Also da würde ich, glaube ich, gar nicht überlegen oder spekulieren, ob der bleibt oder nicht. Gefühlt würde ich eher sagen, er geht, aber tja,
Ja, bei
schwer.
Chambers darf man halt nicht übersehen, dass er Homegrown Player ist.
Das, ja,
Das
das
ist
kann halt auch noch ein
natürlich,
Faktor
das
sein,
ist ein
ne?
Riesenvorteil für ihn. Ist ja auch Spieler der Saison bei Fulham, glaube ich, geworden. Wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Titel ist, auf den man wirklich stolz sein darf in einer Abstiegssaison. Ja, Bilic habe ich zu selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird ihm ja immer ein riesengroßes Talent bescheinigt, aber klar, wenn du halt in der League One nur spielst, ist es natürlich auch nochmal ein großer Schritt wieder in Richtung Premier League. Vielleicht gibt irgendwie die U21 EM ein bisschen Aufschluss. Heißt aber im Endeffekt, es wäre durchaus Potenzial da oder auch Spielermaterial. Ja, man muss halt überlegen, was man damit anstellt. Also sie sind ja alle noch unter Vertrag, auch durchaus eben länger im Fall von Chambers. Man muss sich dann halt überlegen, wie man damit umgeht. Gleiches ist natürlich auch, hatten wir auch schon häufiger diskutiert, was mache ich mit Mavropanos? Ja, auch noch einer, der so ein bisschen in diese Kategorie fällt. Nicht Jugend, aber zumindest wenig Spielerfahrung. Wenn ich den ausleihe, was ja durchaus möglich wäre, dann führt eigentlich aus meiner Sicht kein Weg vorbei, dass man Chambers zwingend behält. Nicht nur wegen der Homegrown Player Rule, sondern halt, weil, ja, sonst gehen einem noch langsam die Innenverteidiger dann aus. Von daher, ja, du hast es gesagt, das ist ein ungesunder Schwebezustand, der an ganz vielen Stellen ja, ziemlich viele Baustellen produziert. Und so richtig voran geht es offensichtlich noch nicht. Gucken wir gleich noch drauf, was Transfers angeht. Was noch zu besprechen wäre, ist, dass wir natürlich auch weitere junge Spieler haben in Form von Amici oder auch Bukayo Saka. Da denke ich, werden wir die weiterhin in der U23 sehen. Ich denke, da kommt die nächste Saison insgesamt noch zu früh für die. Wobei ich mir vorstellen kann, dass bei Bukayo Saka mehr Einsatzzeit auch vielleicht schon mit der ersten Elf gelingt, dann vor allen Dingen eben auch im Ligapokal, weil ich meine, Aubameyang und Lacazette muss man halt auch ein bisschen Pausen geben und rotieren. Und ganz ehrlich, so viele Alternativen haben wir da vorne nicht, außer ein Nketiah. Und dann denke ich, ist die Chance eigentlich da für Bukayo Saka als jemand offensiv veranlagt und eben auch für Reece Nelson da Akzente zu setzen. Und da muss man mal gucken, wie gut sie sich durch die Vorbereitung spielen und wie angetan Emery von ihnen halt auch ist. Also ich denke aber durchaus, dass das zwar Mittel zum Zweck auch ein bisschen ist, die Jugend stärker zu integrieren, aber ich glaube, aufgrund unserer finanziellen Situation werden wir da auch nicht rumkommen, drumherum kommen und Potenzial und auch gutes Leistungspotenzial ist auf alle Fälle da. Ja,
Ja.
gut. Ich denke, das sollte Thema Jugend soweit sein. Ja, es dürfte interessant werden. Also wenn es einen Aspekt gibt, auf den ich mich jetzt schon freue, dann vor allen Dingen, wie wir diese jungen Spieler ja, in größere Aufgaben integrieren. Ist Emery der richtige Trainer dafür? Wird sich auch zeigen. Gut, lass uns eine kurze Pause machen, würde ich sagen, in dieser 110. Episode. Und im zweiten Teil sprechen wir dann noch über Transfers oder bisher ausgebliebene Transfers. Kurze Pause. Zweiter Teil in Episode 110 vom German Gunners Podcast. Wir blicken auf ja, Transfergerüchte und die Situation auf dem Transfermarkt für Arsenal. Ja, Christian, wir haben es einleitend in dieser Episode schon gesagt, so richtig viel Konkretes und Handfestes ist noch nicht passiert, müssen wir schon panisch werden, uns Sorgen machen, geben die Vereinsstrukturen mit den vielen Leerstellen momentan einfach nicht mehr her, oder ist das sozusagen alles noch in einer Situation und Phase, wo man sagen würde, gut, der Verein ist in Verhandlungen, die nötigen Positionen sind besetzt auf alle Fälle und die Vakanzen im Team sind identifiziert. Wir sollten Ruhe bewahren. Wo stehen wir?
Ja, Ruhe bewahren ist ja immer nicht ganz verkehrt. Ich glaube, den Panikmodus müssen wir noch nicht drücken. Dafür ist es tatsächlich noch zu früh. Es wäre doch schön, wenn man vielleicht schon mal einen Spieler hätte, wenn man erkennen würde, dass es halt irgendwie vorangeht, wenn man halt sieht, wie es teilweise Schlag auf Schlag halt in anderen entsprechenden Mannschaften über
Ja, aber bei den
Europa
Spitzenteams ja auch noch nicht so intensiv.
Nee, natürlich, also nehmen wir jetzt mal Real Madrid aus der Gleichung raus
Spielen ja gar
und
nicht in der englischen Liga.
genau, also allgemein Spitzenmannschaften jetzt auch auf Europa bezogen. Oft ist das ja auch so ein Dominoeffekt, der halt dann im europäischen Transferfenster halt losgetreten wird durch entsprechende
Schön, dass
Transfers.
du uns noch dazu zählst.
Ja, dann natürlich sehe ich uns noch dazu. Also, du hast vollkommen recht, so viel ist in der Premier League jetzt noch nicht passiert. Gut, Chelsea kann nicht oder darf nicht. haben Hazard abgegeben, heute Sarri abgegeben als Trainer. Da muss man auch gucken, was sich da tut, aber die werden halt nicht mit
Und
eingreifen.
das Problem ist ja, alle anderen müssen nicht.
Ja, gut, das heißt müssen nicht. Also man wird ja immer gucken, dass man sich nochmal verstärkt. Also das ist ja,
Ja,
glaube ich.
aber wenn wir das mal vergleichen mit den Top-Teams, sind wir diejenigen, die nun wirklich die längste Einkaufsliste haben.
Definitiv, wir sind die mit den meisten Problemfeldern, wir haben die meisten Baustellen über den Kader verteilt, wenn man vielleicht mal den Sturm mit rausnimmt, sodass wir uns definitiv am meisten strecken müssen und auch sollten. Also von daher, ja, man muss jetzt halt gucken. Und man hat zwar viele Gerüchte, wieder viele Namen, das ist nichts Neues, das gibt es bei Arsenal natürlich jedes Jahr. Nur man muss jetzt schauen, wo packt man wirklich an? Wo sind die Prämissen? Wen habe ich in der Priorität halt nach vorne gesetzt? Was ist meine Backup-Option? Und all solche Sachen. Es wird viel geschrieben, aber es wird halt noch wenig gehandelt. Und ich glaube, es halt auch viel damit zusammenhängt, was du auch schon kurz angerissen hast, dass wir ja scheinbar zumindest von außen gefühlt betrachtet nicht wirklich wissen, wer ist da jetzt die leitende Hand? Ist es nur Salehi? Ist es halt Emery mit? Wo ist da derjenige, der halt die Taktzahl vorgibt
Was
und die
macht der
Ansagen
Inder?
macht? Was macht er? Genau, also es ist halt doof. Und Edu, der gemunkelt wird für den neuen Sportdirektor-Position, wird definitiv, wenn überhaupt, erst nach der Copa America kommen, was erst Anfang nächsten Ende nächsten Monats ist, meine ich, ne?
Ja.
Es ist halt ja mehr als bescheiden die Situation, in der man halt momentan ist, durch die vielen Abgänge, die momentan halt dort ja schlichtweg einfach geschehen sind. Und da muss man einfach mal durchgucken, was halt momentan für Spieler mit Arsenal in Verbindung gebracht werden und dann halt vielleicht einfach mal abschätzen, würden die Spieler Sinn machen? Sind das Spieler, die einen irgendwie euphorisch werden lassen? Oder ist das eher so, dass man denkt, naja, das ist halt so ein ja, Mittelmaß, der einen nicht wirklich vom Hocker haut. Ne? Also das ist halt, glaube ich, vielleicht die geschickteste Herangehensweise an diese Thematik. Und so würde ich mich der ganzen Sache jetzt hier an der Stelle vielleicht auch mal nähern, dass wir einfach mal schauen, was für Namen schweben denn eigentlich in der Gerüchteküche, weil natürlich auch zu Recht auch unsere Hörer quasi in der Community gesagt haben, ja, welche Gerüchte denn eigentlich oder welche genauen Spieler werden eigentlich mit Arsenal in Verbindung gebracht? Ja, das kann man sich halt dann fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler auch zu Arsenal kommt?
Mesut Özil ist ja gerade Döner in Berlin. Hatte schon überlegt, ob ich mich an seine Fersen klammere und mal frage, warum er auswärts nicht spielt.
Ja, genau, also der ist ja gerade
Ja,
schwer
gut, aber
beschädigt.
Döner ist natürlich, ja gut, einer darf mal sein in der Sommerpause. Ist ja auch gerade frisch verheatet, aber gut, ich meine, Flitterwochen in Berlin oder naja, zumindest wahrscheinlich war es ein kurzer Aufenthalt.
Ja, der war doch bei der Hochzeit von Kolasinac.
Ach, guck an, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wo hat Kolasinac geheiratet? In
Ja,
Berlin?
wahrscheinlich dann in Berlin, nehme ich mal an. Ich
Na.
weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe es nur gesehen. Ja, müssen wir halt mal schauen.
Naja, gut. Ja, also wie gesagt, sehr viel Arsenal momentan in Berlin. Macht es aber natürlich nicht besser. Ja, Namen. Ich glaube, so am allerkonkretesten ist Alexis Claude Maurice momentan als Name genannt. 21 Jahre Flügelspieler von Lorient aus der Ligue 2. 20 Millionen angeblich Ablöse. Hat 14 Tore, 4 Vorbereitungen in den 35 Spielen in der letzten Saison gemacht und ja, gilt jetzt als der zweite Guendouzi. Naja.
Ja,
Ist
das sind halt.
einer der Namen, der gerade also wo zumindest offensichtlich es schon eine Einigung gibt. Alles andere sind ja nur irgendwelche Namen, wo halt kolportiert wird, wir hätten dafür XY geboten. Aber da scheint es offensichtlich eine Einigung zumindest zwischen Spieler und Arsenal schon zu geben.
Ja, wäre halt natürlich schon ein sehr hohes Preisschild, wenn man
Da ist
überlegt,
die
vier
Hälfte
Pri
schon weg.
Genau. Und zu Recht schreiben dann natürlich auch viele, warum halt, also ich
Ja.
meine, Ligue 2, klar,
Kleinere Brötchen backen, Christian, kleinere
du
Brötchen.
kannst halt, ja, du kannst halt den Schritt machen, so wie Guendouzi ihn getätigt hat. Die Frage ist halt, gelingt das halt jedem Spieler richtig ist, Klar, kleinere Brötchen kann man sagen, nur eigentlich machst du einen Schritt raus dahin, wo du willst, nur mit Mut und Risiko. Und das gilt halt nur eigentlich mit Investitionen. Das ist meiner Meinung nach der Weg, mit dem du es eigentlich nur schaffen kannst. Wenn wir uns halt natürlich dann mit solchen Spielern halt beschäftigen und nicht im Sinne von weitere Optionen schaffen, sondern als, ja, gefühlt die Variante, um ein Problem in unserem Kader zu lösen, dann ist das natürlich schon sehr bedenklich. Nichts gegen den Jungen und gegen seine Fähigkeiten. Ich denke, das können wir alle nicht wirklich komplett abschätzen, weil wir nicht wirklich Ligue 2 Abonnement-Gucker sind.
Ich würde mal behaupten, keiner von uns hat je ein Spiel aus der Ligue 2 gesehen.
Würde ich auch behaupten. Ansonsten meldet euch gerne und
Höchstens mal
weist
live
anderes
vor
nach.
Ort, aber im Fernsehen
Ja,
nicht. Oder man hat wirklich
aber
zu viel Zeit.
genau, andere Spieler auf dem, auf
Ja,
der.
da sind wir ja gerade, da sind wir ja bei dem Problem, wenn du jetzt sagst, und klar, 20 Millionen sind zu viel, aber wenn du dann halt auch berichtest, siehst, dass wir angeblich Joakim Andersson und Dennis Breit von Sampdoria Genua angeblich haben wollen, also Innenverteidiger und zentraler Mittelfeldspieler. Offensichtlich will Sampdoria durchaus bereit, beide abzugeben, aber halt auch für 50 Millionen. Was machst du dann, ne? Also bist du schon über Budget, wenn man diese 40 Millionen glauben darf. Und ich meine, 50 Millionen für zwei Spieler
Ist geschenkt.
innerhalb der europäischen Top-Ligen, es ist ja Minimum an Preis momentan,
Ja,
den man halt.
das wäre geschenkt, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass das halt, das sind halt Spieler oder auch Namen, die vielleicht nicht gerade sofort bei jedem im Hinterkopf irgendwas aufpoppen lassen,
Aber
aber.
italienische Mannschaft in der Regel, das sieht man, glaube ich, auch an Torreira taktisch gut geschult. Also gerade auch bei Sampdoria ist jetzt mittlerweile auch eine Mannschaft, die jetzt einen gewissen Stellenwert in der Serie A bekommen hat.
Also beide
Anderson ist
Spieler
ja
auch.
von Twente zu Genua gegangen, also aus der niederländischen Liga. Ist jetzt auch keine so schlechte Adresse mehr. Klar, du musst halt 50 Millionen oder eventuell mehr hinblättern. Ist halt die Frage, was du machst. 20 Millionen für einen aus der Ligue 2 oder sagst du, ich nehme lieber 50 oder etwas mehr für zwei Spieler, denen man sofort zutrauen würde, dass sie uns auch in der ersten Elf verstärken könnten.
Zweiteres. Also ich glaube, die beiden Spieler wären sicherlich beides ein Kaliber, die unmittelbar eine Verstärkung darstellen können oder auch
Sieht man halt,
unmittelbar.
sieht man ja auch, dass andere europäische Topclubs auch dran
Ja,
sind.
also beide auch noch jung. Also das wären tatsächlich zwei Spieler, auch wenn sie halt namenstechnisch nicht so, dass jeder sie halt sofort kennt, aber von der Qualität her glaube ich durchaus absolut unmittelbar in der Lage wären, den Kader zu verstärken, auch an den neuralgischen Punkten. Du musst halt natürlich schlichtweg noch Transferbudget halt durch andere Verkäufe generieren, aber das ist ja sowieso notwendig oder auch geplant. Das wären halt zum Beispiel zwei Spieler, wo ich sagen würde, jo, also ich meine, klar, es ist jetzt nicht so, dass du dann halt diese super klingenden Namen hast, wo du sofort mit der Zunge schnallst und sagst, super toll und Wahnsinn und
Ja,
klasse.
95% der Arsenal-Fans kannten auch Lucas Torreira nicht vor der letzten Saison.
Genau, aber ich meine, davon muss man halt auch mal nicht ausgehen. Also der klangvollste Name im Rahmen dieser Gerüchte, die du momentan hast, ist immer noch Yannick Carrasco. Den hatten wir halt im Januar auch schon mal auf dem Schirm. Das wäre halt übrigens noch eine Alternative, jetzt flügelspielertechnisch. Aber auch der,
Kostet.
unabhängig jetzt, ja, A, kostet, unabhängig jetzt von der Qualität, kann er uns weiterbringen, etc. pp., ist jetzt aber auch nicht der mega klangvolle Name, den jeder irgendwie gleich mit so einem riesen Wow-Effekt halt versieht und sagt, das Trikot muss ich mit der Rückennummer unbedingt haben. Ich glaube aber von diesem Gedankengang muss man sich, glaube ich, lösen. Ich glaube, wir haben immer noch genug Wow-Effekt-Spieler im Kader. Aber entscheidend ist halt, ich muss das Ding halt irgendwie zusammenkriegen. Ich muss halt irgendwie ein
Aber
Line.
wie macht man das denn? Also, wie ist da jetzt das Vorgehen aus deiner Sicht? Kaufe ich erstmal Spieler und sehe, okay, gut, ich muss mich kurzfristig in Anführungsstrichen ins Minus gehen und weiß, okay, gut, ich habe jetzt so und so viele Ausgaben. Das heißt, ich muss Spieler XY mit dem Geld sozusagen loswerden, wenn man es böse formuliert. Oder glaubst du, die Strategie wird eher sein, ich werde erstmal ein paar Spieler los, generiere Geld und dann habe ich etwas mehr und das gebe ich dann aus?
Also meiner Meinung nach ist es so, dass wir eigentlich, was es halt so schwer macht, irgendwie zweigleisig verfahren müssen, weil ich glaube, dass halt der Markt für Spieler, die für uns interessant sein können oder interessant sind, von der Qualität her, vom Bereich her, durchaus auch hart umkämpft ist. Andersen Prät haben wir gerade schon mal gesagt, es sind wir nicht die Einzigen, die da an die Tür angeklopft haben. Und da musst du halt in gewisser Weise auch schnell handeln. Vielleicht musst du dann halt auch mal was vorlegen. Nur das kann halt, so ein System kann halt funktionieren. Schau dir an, Liverpool vor ein paar Jahren hat sehr, gut, das ist jetzt vielleicht nicht genau das gleiche Beispiel, weil sie halt mit Firmino jemanden verkauft haben, mit Coutinho jemanden verkauft haben, mit viel, viel Geld und das halt reinvestiert haben. Aber das Grundprinzip halt, gut verkaufen und am besten dann halt ein bisschen billiger einkaufen, das muss es halt sein. Nur, dass wir das Problem jetzt momentan haben, dass wir es halt irgendwie parallel gestalten müssen.
Ja,
Und
und jetzt
das.
auch nicht so viel Geld generieren können durch Verkäufe, ne? Das darf man auch nicht
Genau,
vergessen.
genau. Und nicht so viel. Das heißt, wir müssen halt in so einem gewissen Bracket halt suchen. Und da können wir jetzt nicht warten, bis irgendeiner sagt: Ach, ich bin Magnedi, ich nehme euch mal den Herrn Mustafi ab als Beispiel für 30 Millionen oder so, jetzt mal irgendwann einfach mal eine Zahl in den Raum
Ja, da
gestellt.
hoffe ich ja immer noch streng drauf, dass Bayern den sich holt als Hummels Nachfolger.
Ja, genau. So blind ist Hoeneß selbst im Knast nicht geworden. Also das muss man halt eben berücksichtigen. Und das macht es halt so schwer. Und ich weiß nicht, ob wir dann halt durch dieses Vakuum irgendwie in diesem Bereich, in der Führungsposition halt irgendwie momentan halt so ein bisschen hin und her ja, schwenken und nicht wirklich eine gerade Linie haben. Das kann ich nicht beurteilen. Also ich habe es auch mehrfach im Arscast ist das halt diskutiert worden und da ist man sich halt auch nicht sicher, wer führt denn jetzt eigentlich das Regiment? Und das kann halt das Problem werden an der Stelle. Und da können wir halt Namen noch und Löcher irgendwie in die Welt setzen, über die diskutieren. Wir wissen halt nicht, welche Schiene fahren wir da halt gerade. Und das ist halt das Problem.
Tja, dann weitere Namen. Was habe ich noch so gelesen? Gut, wir sind ja angeblich schon fix mit diesem brasilianischen Wunderkind Gabriel Martinelli, 18 Jahre. Gut, ist auch halt jemand nicht für die neue Saison, also kann ich mir nicht vorstellen. Dann hat man noch gelesen Markus Schubert, Torhüter von Dynamo Dresden.
Ja, aber da soll ja die entsprechende Laie direkt dann anstehen.
Ja, klar, macht ja auch Sinn, weil wir eigentlich keinen Bedarf haben.
Genau, ich denke,
Aber wo
da wird.
offensichtlich noch ein Transfer oder sozusagen auf dem Radar von Sven Mislintat damals gewesen.
Ja.
Gut, der ist jetzt nicht mehr da. Eines der Probleme, das wir noch mitschleppen. Ja gut, und dann das Gerücht, dass Koscielny offensichtlich bei Dortmund im Gespräch ist, wobei ich mich jetzt frage, warum sollte der BVB eventuell Hummels und Koscielny haben wollen, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, was
Nee,
soll's?
ich auch nicht. Was natürlich noch, also auch sehr heiß ist natürlich Ryan Fraser von Bournemouth. Da hat Bournemouth sich ja gestern halt genötigt gesehen, sogar ein Club-Statement rauszubringen.
Aber das ja
Ja,
auch mehr oder weniger nichtssagend war.
das war absolut nichtssagend, so mehr in die Richtung, ja, wir wollen mit ihm verlängern, wir sind weiterhin daran interessiert, mit ihm zusammenzuarbeiten, etc. pp. Halt diese floskelartigen Statements, die man halt so kennt, die viel geschrieben haben, aber das Papier eigentlich wert sind, auf dem sie stehen. Ich denke, da weiß auch
Er
Bournemouth,
hat ja nur noch ein Jahr Vertrag, ne? Also.
genau, da weiß halt auch Bournemouth, okay, vielleicht können wir da halt nochmal eine gute Summe generieren, die für uns halt einen guten Effekt hat. Frage ist halt nur, auch da würde man Ryan Fraser halt vorziehen im
Ja, ich
Verhältnis
würde ihn
zu
immer
Schubert.
vorziehen, weil er Premier League-Erfahrung hat.
Ja, aber vorziehen kann ja nur jemand im Vergleich zu. Also
Alexis
würde.
Claude Maurice zum Beispiel.
Ja, aber nicht gleiche Position.
Ja, aber die Frage.
Da, jetzt, gegenüber ihm ohne Frage, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich hätte
Es
jetzt
geht ja jetzt
eigentlich
eher
den.
ums Geld ausgeben.
Ja, aber ich hätte den Vergleich
Ach
halt
so.
gezogen, verpflichte ich Ryan Fraser oder vielleicht die Kombi Andersen Prät.
Gut, ist aber wieder ein, also sagen wir mal so, ist dann wieder eine Frage des Geldes, weil Fraser wirst du ja sicherlich für weniger als 30 kriegen.
Natürlich,
Ja.
Prät wäre aber ein Spieler halt auf ungefähr gleicher Position.
Das stimmt. Können wir es einfach kurz zusammenfassen? Wir haben schlicht zu wenig Geld für das, was wir einkaufen müssen.
Ja, das ist das absolute Grundproblem. Also man sieht halt an diesen ganzen Gedankenspielen, wir beschäftigen uns ja tatsächlich nur mit fiktiven Namen, mit Presseberichten, weil wir halt schlichtweg nicht mehr in der Hand haben, über das man halt reden
Vor allen
kann.
Dingen weiß jeder Verein in Europa, dass wir finanziell nicht so viel ausgeben wollen. Wir sind in einer
Genau.
ganz beschissenen Verhandlungsposition.
Gut, aber das war mir eigentlich gefühlt schon immer. Ich meine, zugegebenerweise, wenn man halt nur über Namen und über Gerüchte spricht, das ist natürlich auch das
Das ist
Grundgerüst
mühselig einfach.
des Transferfensters. Das muss man halt auch sagen, ne? Also, wenn man einen verpflichtet hat, dann kann man natürlich sowieso drüber sprechen, aber alles vorher sind immer Gerüchte. Das ist auch völlig
Ja,
klar.
es ist sehr frustrierend.
Nur wir haben halt noch nicht mal irgendwie sowas, wo wir sagen können, ah, da sind wir schon irgendwie näher dran, das können wir halt vielleicht schon ein bisschen anpacken. Das ist halt ein bisschen noch frustrierender hinzukommt. Aber ja, insofern macht es das Ganze halt auch sehr, sehr müßig, im Endeffekt zu überlegen, wer ist vielleicht besser, macht das mehr Sinn, macht dies mehr Sinn, sollten wir da halt irgendwie vorher ein bisschen in die Kasse gehen, bevor wir dann halt nachher versuchen, das ja, wieder einzuspielen. Also das sind halt alles theoretische Geschichten, die nett zu besprechen sind, aber leider unterm Strich können auch wir hier nichts hervorzaubern, was halt im Ergebnis heißt, ja, wir haben uns verstärkt, weil das ist schlichtweg nicht der Fall.
Bis jetzt nicht, nee. Ich habe noch irgendwo gelesen, dass ja in dem Linksverteidiger von Celtic, glaube ich, dran sein sollen. Oder der war auch irgendwie einer der Namen. Ich
Ja.
habe den schon wieder vergessen. Kieran hieß, glaube ich, von Vornamen oder so. Aber
Genau.
ich kann mir
Und
das auch alles gar nicht merken. Aber ich will mir das auch gar nicht merken, weil es, wie gesagt, ein Spieler wird an einem Tag durch die Presselandschaft gejagt und am nächsten Tag ist es dann ein anderer Spieler. Tja,
genau.
dann.
Es gab auch noch den jungen Spieler von Sporting, glaube ich, ne? Oder war das ein,
Ja.
also das ist halt das Problem und das, was im Endeffekt ja zusätzlich noch so ein bisschen, das habe ich aufmerksam dem Interview gelauscht von Arsblog und Philipp Auclair, der halt selber dann halt sagte, das ist alles irgendwie nichts, was ihn vom Hocker haut. Also unabhängig jetzt davon, von den ja, Qualitäten der einzelnen Spieler, die ja halt durchaus haben, aber halt dieses Ganze, wie Arsenal das halt momentan auch angeht, hat, das ist halt alles so Sachen, wo er, naja, not impressed irgendwie ist und das muss man halt auch festhalten. Also es ist wieder mal ja ein hartes Brot im Transferfenster bisher, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Wochen durch und die Finger kreuzen, dass wir am Ende ja mit einer ja unterm Strich Verpflichtungen rausgehen, wo wir sagen können, da haben wir einiges an Lücken geschlossen und qualitativ vielleicht auch eine Truppe zusammengekriegt, die auch im System von der Chemie her passt. Also es muss ja nicht immer eine Elf sein mit 11 Stars im Sinne von, wow, krass, dass der Spieler bei der Mannschaft spielt, super, sondern du brauchst ja halt auch viele Leute, die ja in dem Kollektiv halt arbeiten und funktionieren. Und wenn ich halt zum Beispiel ein Holding sehe vor seiner Verletzung, dann war das auch kein Spieler, wo jeder andere Fußballfan gesagt hat, ah ja, klar, Rob Holding kennt ja jeder, maximal wahrscheinlich die Premier League-Kenner. Trotzdem hat er bärenstark gespielt und war halt mitverantwortlich dafür, dass wir hinten sicher gestanden haben. Also das halt, was ich damit sagen will, ist halt, es muss halt von der Chemie her, von den einzelnen Attributen her passen. Und wenn das in Ordnung ist, dann ist es mir auch ehrlich gesagt völlig Nulpe, ob der Name toll klingt oder nicht. Das kannst du aber erst natürlich sehen und bewerten, wenn du die Spieler halt im Mannschaftsgefüge siehst und nach ein paar Spielen. Und das ist halt das Thema. Bestes Beispiel Lucas Torreira.
Ja, man kann nur Stoßgebete aussprechen, dass Holding und Bellerin wieder fit und auf dem Leistungsniveau zurückkommen wie in der letzten Saison. Ja, gut, es ist wie es ist. Wir können konstatieren, Mitte Juni, wir haben noch nichts erreicht bisher. Wie gesagt, keine Panik, aber ja, sagen wir mal so, eine gewisse Skepsis und durchaus auch ein ja, so ein bisschen unbehagliches Gefühl darf dann doch gerne mitschwingen. Gut, müssen wir noch was besprechen in dieser 110. Episode?
Ich glaube nicht. Also, Wir dürften eigentlich entsprechend durch sein. Ja, wir
Ja.
haben ansonsten, habe ich ja schon mal so mysteriös angekündigt, bald eine sehr spezielle Podcast-Ausgabe für euch. Freut euch drauf. Da haben wir an was ganz Besonderem gearbeitet. Werden wir im nächsten Monat ausstrahlen, beziehungsweise in den Äther jagen. Sicherlich eine Sache, die gar nicht uninteressant ist
Mal was
für
anderes sagen wir es. Ja.
alle Hörer, genau. Einfach mal ein bisschen was anderes, ein bisschen anderen Standpunkt, andere Themen halt ein bisschen mal ansprechen. Ja, lasst euch überraschen, das nächsten Monat. Aber ansonsten sind wir momentan halt von dem, was man halt themenmäßig jetzt hier abhaken kann, glaube ich, für heute durch.
Ja, also wir melden uns
Aber
auf alle Fälle, wenn es die nächste Verpflichtung gibt. Also denke ich dann, der nächste Podcast 10. August oder so. Hast du da Zeit, Christian?
ja, genau. Ja, passt gerade so, ja.
Gut. Naja, wir werden dann auf alle Fälle im Juli haben wir ja zumindest ein bisschen die Vorbereitung zu thematisieren. Ich habe auch schon gesehen, die Spiele da innerhalb des, wie heißt das, International Champions Cup oder so.
Ja.
Die wird es bei DAZN zu sehen geben. Ist natürlich aufgrund der Zeitverschiebung meist nachts, aber man kann die dann am nächsten Tag ja nochmal im Schnelldurchlauf angucken. Da haben wir also ein bisschen was ja, Handfesteres, über das wir schon diskutieren und was wir analysieren können. Gut, also hören wir uns aller spätestens sowieso im Juli wieder mit der kleinen speziellen Ausgabe, aber dann halt auch wieder, wenn es ein bisschen was Handfesteres gibt als die Diskussion vieler Namen hier. Gut. Dann, ja, wie immer, Anregungen, Freude, Kritik, Lob, Unmutsbekundungen über alles rund um Arsenal gerne per Mail an germangunners@googlemail.com, Twitter @medispolis und @germangunners. Die Facebook-Seite ist facebook.com/germangunner und das Blog ist germangunners.com, wo wir natürlich auch diese Episode wieder mit einem Beitrag hochgeladen haben, wo ihr euch auch die vergangenen 109 Episoden in Ruhe nochmal anhören könnt, wenn langweilig sozusagen wird über die Sommerpause, ist das auf alle Fälle möglich. Gut, ja, dann euch eine angenehme Woche. Man kann mal durchaus reingucken bei der U21-EM mit Reece Nelson und auch mit Christian Bielik. Und ja, schauen wir mal, wenn es wieder was Handfestes rund um Arsenal zu vermelden gibt, dann werden wir es natürlich hier an dieser Stelle analysieren. Also, bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss.
Bis dann, tschüss.